Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks,
dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, von Psychotherapiepraxis bis Unternehmenswelt.
Mit Katrin Terwil und Tina Steckling.
Hallo Tina.
Hallo Katrin.
Ja, wie sitzt du heute in dieser Folge?
Dieses Mal bin ich so ein bisschen angekränkelt und ich hoffe, das merkt man nicht so doll. So hat sich's abgewechselt, aber nichtsdestotrotz, genau, freue ich mich auf die Folge und frage dich dann direkt, worüber möchtest du heute gerne sprechen?
Ja, ich würde heute gerne ein Thema besprechen, was schon ganz lange auf unserer Wunschliste steht oder unserer Folgenideenliste, und zwar das Thema sich beschweren. Wenn ich im Arbeitskontext oder vielleicht auch im therapeutischen Kontext, das sind ja immer die beiden Ecken, in die wir gerne leuchten, mich beschweren möchte, wie mache ich das dann eigentlich, über welchen Kanal, was sind meine Rechte, was muss ich beachten? Und genau, dazu leuchten wir dann, wie gesagt, einmal in die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich mich über meine Therapeutin oder meinen Therapeuten beschweren möchte, wann darf ich das eigentlich? Und setzen uns nochmal damit auseinander, was generell so in der Psyche los ist, wenn man sich beschweren möchte oder muss, was es da vielleicht auch für Unterschiede zwischen Menschen gibt, warum es den einen leichter fällt und den anderen schwerer. Und dann leuchten wir nochmal so in die Wirtschaft, in den Arbeitskontext, was ist, wenn mir da Diskriminierung begegnet oder ich mich ungerecht von meiner Führungskraft behandelt fühle. Wie kann ich mich da beschweren? Was gibt es für Kanäle?
Ja, sich beschweren und gerade so im Kontext von solchen, ja, sehr besonderen Beziehungen wie in einer therapeutischen Beziehung, da fühlt man ja schon direkt, dass das eine ganz schön herausfordernde Situation eigentlich ist. Letztlich ist es natürlich ja immer etwas, ne, so ein Abwägen zwischen, was ist jetzt für mich und mein Interesse wichtig und was ist für die Beziehung gut oder schlecht. Wenn ich mich jetzt über eine Therapeutin beschwere, ist es auf jeden Fall, dass das ja in der Art von Schwächung angrifft, was einen Einfluss hat auf die Beziehung, die einem ja durchaus vielleicht auch wichtig ist, weil man da so ein bisschen abhängig ist. So, gleichzeitig gibt es einfach Situationen, wo es natürlich trotzdem auch richtig und wichtig ist, sich zu beschweren. Jetzt hatte ich gerade zufällig vor der Aufzeichnung jetzt dieser Folge mich nochmal mit einer Kollegin ausgetauscht, die früher lange Jahre in einer Beratungsstelle gearbeitet hat, und die hatten so Listen von Therapeuten, die empfohlen haben, und Therapeutin, und eben auch Erfahrungen, wenn dann so Rückmeldungen kamen von, also über TherapeutInnen, die schwierig waren, die dann eben auch von dieser Liste dann runtergenommen wurden. Und als ich dann da fragte, was das für Erfahrungen waren, das waren wirklich haarsträubende Sachen. Also zum Beispiel erzählte eine Patientin, dass die Therapie in der Privatwohnung der approbierten Therapeutin stattfand. Und das war so eine Messi-Wohnung, wo es auch nach Essen roch und das schon sehr problematisch war. Ein anderer Therapeut hatte so zweifelhafte Interventionen angewandt. Die übergewichtige Person sollte sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin ein fettes Schwein. Und das sind natürlich haarsträubende Dinge. Und da ist es natürlich nicht, denke ich, sollte es eine Frage sein, dass sich zu beschweren oder das zu melden, dass das eine Möglichkeit dann ist und oder sein sollte. Wobei wir uns ja auch darüber unterhalten können, geht man da einfach aus dem Kontakt raus oder beschwert man sich? Was hat man dann da so von oder nicht davon? Aber genau, die Möglichkeit, sich zu beschweren, gibt es. Und genau, da können wir ja dann nochmal schauen. Wie ist denn deine Erfahrung in dem Bereich? Oder vielleicht auch so ein bisschen so, was du schon mal so gehört hast. Fällt es Menschen da besonders schwer? Oder hast du schon mal auch gehört, dass sich jemand beschwert hat und das lief in der Weise gut ab?
Also ich glaube, es macht dann Sinn zu unterscheiden zwischen, das kommt nachher in der Arbeitswelt auch nochmal als Unterscheidung, ist etwas eine Straftat, also wirklich rechtswidrig oder nur in Anführungsstrichen unangenehm, ne? Und wenn es eine Straftat ist, ist vielleicht auch doch nochmal eine andere Frage, weil wirklich unlautere Dinge passieren und man mit seiner Beschwerde, wenn man sie offiziell irgendwo einreicht, vielleicht auch andere Menschen schützen kann. Ich habe allerdings noch keinen Fall im direkten Umfeld erlebt, also ich selber jetzt oder auch in meiner direkten Bubble, dass jemand offiziell von der Kammer oder so einen Anruf bekommen hat, gegen sie wurde sich beschwert. Eher mal über Bewertungsportale, ne, sowas wie, wie heißt das, Yameda oder Google oder sowas, ne, dass man da mal eine schlechte Bewertung bekommt, aber über die offiziellen Wege, da kann ich auf jeden Fall keine persönlichen Anekdoten von berichten. die Dinge, die nicht so, also die nicht strafrechtlich, berufsrechtlich relevant sind, es gibt ja ein Berufsrecht, wo sehr genau drinsteht, was Psychotherapie sein soll und muss und was nicht. Ne? Das heißt, wenn man sich unsicher ist, ist das jetzt eigentlich richtig, was hier passiert, kann man in die Berufsordnung, ins Berufsrecht gucken und in Leitlinien. Aber wenn irgendwas passiert, was sich einfach nicht gut anfühlt oder so, ne? Zum Beispiel, das heißt, ich finde, sie wirken müde oder so, ne? Ich habe den Eindruck, sie hören mir gar nicht richtig zu. Oder ich finde es unfair, dass ich krank geworden bin oder so und jetzt nicht sofort einen anderen Termin bekommen habe oder solche Dinge, was sich irgendwie einfach nicht, wo man sich nicht gut versorgt fühlt. So. Da wäre mein Rat, das sage ich auch allen FreundInnen, versucht, solche Dinge in der Therapie anzusprechen, auch wenn es euch schwerfällt, aus zwei Gründen, weil man natürlich da total gut auch sich Beschwerden üben kann oder für sich eintreten, seine Bedürfnisse benennen, aber auch, weil da oft total viel drinsteckt. Ich habe selbst als Therapeutin die Erfahrung gemacht, dass eben diese Störmomente oft die Wechsel, also die Meilensteine in einer Therapie waren, wo man ganz viel verstanden hat plötzlich. Ich kann das aus meiner eigenen Lehrtherapie zum Beispiel sagen, es war nur eine Kleinigkeit, aber als ich irgendwann gesagt habe, wissen Sie, ich glaube, ich fände es besser, wenn ich die Uhr nicht sehe, wenn Sie die Uhr sehen, weil ich bin sonst so darauf erpicht, irgendwie die Stunde pünktlich zu beenden und nicht noch ein Fass aufzumachen am Ende der Stunde. Und eigentlich glaube ich, wäre das ja gut, wenn es Ihre Aufgabe wäre oder so. Ne? Und das war einfach für mich, kann ich aus Patientensicht sagen, damals hilfreich. Und als aus Therapeutensicht habe ich auch eben ganz viele solcher Momente erlebt, wo es dann man Dinge aus biografisch besser verstanden hat, wenn sich jemand mal geärgert hat oder auch verstanden hat, warum es vielleicht zu Depressionen kommt, wenn man sich nicht gut versorgt fühlt und dass das von früher kommt. Also von daher.
Das ist total wichtig, ja. Also da müsste ich auch nochmal einhaken. Ich glaube, das hat wirklich die Chance, dass es dann so eine korrigierende Erfahrung sein kann. Also ich freue mich immer total, wenn eine Klientin, ein Klient den Mut fasst, zu sagen, da habe ich mich in der letzten Stunde nicht so verstanden gefühlt oder da hätte ich mir was anderes gewünscht oder so. Da denke ich innerlich, hurra. Ne? Also erstmal das Vertrauen, dass es halt auch überhaupt erst gesagt werden darf, ist ja auch eigentlich ein Beweis dafür, dass die Beziehung schon auch sicher irgendwo ist. Ne? Man muss ja mal Kosten nutzen. Erhoffe ich mir eine positive Reaktion. Wenn ich jetzt total pessimistisch wäre, würde ich es gar nicht ansprechen. Genau wie du sagst. Ne? Also da liegt dann vielleicht wirklich auch so eine Chance, nochmal auf so eine tiefere Ebene kommen, beziehungsweise ne, so eine wichtige Erfahrung auch zu machen. Ich kann was bewirken, ich werde gesehen, ich darf auch mich ein bisschen zumuten oder mal wie den anderen auch ne, vielleicht ein bisschen frustrieren oder wie auch immer. Und die Beziehung ist das, wofür sich hier beide trotzdem einsetzen. Und an der Stelle möchte ich alle, die zuhören, ermutigen, dass, ja, also wenn sie das Gefühl haben, sie sind dazu bereit, sich ruhig den Schubs geben und eher dann auch mal eine Kritik oder eine Irritation oder so mitzuteilen. Also eine gute ja. Kollegin freut sich dann eher und sieht das als Chance und Angebot.
Würde ich auch sagen, dass man daran, ich sage auch immer, macht das eher frühzeitig, eventuell auch in diesen probatorischen Sitzungen, also in den Probegesprächen. Wenn euch irgendwas nicht gefällt und die Person kann darauf gut reagieren und gut eingehen, dann ist das ein gutes Zeichen. Und wenn ihr dann irgendwie was daraus lernt und das irgendwie ein gutes Gespräch ist, dann ist es, glaube ich, gut für die weitere Therapie. Und wenn das irgendwie gar nicht gut aufgelöst werden kann, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass es keine gute Passung ist und dass man weitersuchen muss. Ne?
Ja, absolut. Genau, also die eine, also ne, diese Unterscheidung, was ist wirklich eine Straftat oder ein ganz grober Verstoß und was ist eher eine Irritation oder etwas, ja, was Unsicherheit oder Unbehagen auslöst, ist da vielleicht auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Und bei so einem ganz groben Verstoß Richtung Straftat ist auch die Frage, wie sehr, also da würde ich dann auch nicht unbedingt empfehlen, in die direkte Klärung zu gehen, aber alles, was eher, ja, also eben jetzt nicht eindeutig ein, ne, wie so ein, was weiß ich, sexueller Übergriff oder irgendetwas, ne, ganz schlimmer Verstoß gegen die Schweigepflicht oder und so weiter, dann ist es doch auf jeden Fall immer eher sinnvoll, direkt es anzusprechen. Ich musste gerade noch so ein bisschen schmunzeln, Katrin, weil du sagtest, das kennst du nicht so aus deinem Umfeld. Jetzt war gerade ganz aktuell im Social-Media-Umfeld auf Instagram, dass eine Psychotherapeutin sich quasi bei ihrer Community beschwert hat, dass sie bei der Kammer gemeldet wurde. Weil sie sich, also ne, von einem Kollegen, glaube ich, also von wem genau weiß ich jetzt nicht. Und dass die Tatsache, dass sie es dann da sozusagen wieder auf Social Media sich darüber beschwert hat, war vielleicht jetzt irgendwie, ja, vielleicht nicht der glücklichste Weg, so damit umzugehen. Aber doch, es passiert durchaus. Also, dass, ja, Kolleginnen sich auch, ja, zweifelhaft oder bedenklich verhalten. Genau.
Ja, das will ich damit nicht sagen. Also ich habe tatsächlich auch schon Geschichten gehört, wo ich gesagt habe, das und das sind die Meldewege. Und also wenn, ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die erzählte, dass so fast 50% des Redeanteils bei der Therapeutin liegen und die auch erzählt, wie ihr Tag war und was sie so für alles herausfordert und so und dass das wirklich eher ein Kaffeeklatsch ist. Und dann habe ich gesagt, manchmal ist das hilfreich auch zu sagen, bei mir ist es so, ne, ganz ausgewählte Momente, wenn man das sehr reflektiert macht, aber das ist ja kein Moment, wo sich die Therapeutin entlasten sollte irgendwie und wo man jetzt irgendwie genauso viel zurücktherapiert. Da zum Beispiel habe ich gesagt, naja, wenn das nicht klärbar ist und du das nicht ansprechen kannst und sich das nicht verändert, dann das könnte zum Beispiel was für eine Beschwerde sein. Oder auch, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand sich wirklich ja schlecht kümmert und wirklich, also im Sinne von nicht zuverlässig ist oder irgendwie jemandem, den es gerade wirklich sehr schlecht geht, nicht den Halt gibt, den es braucht. Ich weiß, das ist auch eine Grenzzone. Manchmal kann man nicht genug Halt geben im ambulanten Setting, da muss jemand vielleicht eher in die Klinik gehen. Aber das waren so Momente, also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts mitbekomme, was ich schräg finde. Aber ich wollte nur sagen, ich habe die andere Seite noch nicht live miterlebt. Ne? Wie ist das dann? Genau, aber wir haben ja inzwischen ein Deep Shit Talks Team, und die Maren Hess, die uns schon eine Weile jetzt fulminant unterstützt, hat sich mal auf die Recherche gemacht. Wie ist es denn nun, wenn man sich beschweren möchte über den Therapeuten oder die Therapeutin? Wo macht man das und für welche Dinge darf man sich da beschweren? Und hat uns dann einen O-Ton eingesprochen, ja. Den wir uns mal anhören könnten.
Den hören wir uns an.
Free Audio Post-Production by Auphonic.com.
Wenn man das Gefühl hat, dass in der aktuellen Psychotherapie etwas schiefläuft und eine Beschwerde gegen einen psychologischen Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin einreichen möchte, kann man sich an die Landespsychotherapeutenkammer wenden. Beschweren darf sich prinzipiell jeder Patient oder jede Patientin, aber eben auch Dritte, zum Beispiel Freunde, Verwandte oder Nachbehandelnde. Es gibt viele Regeln und Vorschriften, an die sich ein approbierter psychologischer Psychotherapeut oder Therapeutin halten muss. Hier gibt es dann auch ganz klare Brüche und Verstöße, das sind dann zum Beispiel die Schweigepflicht oder das Abstinenzgebot. Das bedeutet, wenn der Therapeut oder die Therapeutin mit den Patientinnen oder nahestehenden Personen Privatkontakt aufnimmt, sexuelle Angebote macht oder anzügliche Kommentare abgibt oder Dienstleistungen von ihnen fordert oder in den körperlichen Kontakt tritt, zum Beispiel durch Massagen, kann man hier von einem ganz klaren Verstoß gegen das Abstinenzgebot sprechen. Das übrigens auch mehrere Jahre noch nach der Behandlung weiter besteht. Aber eben auch, zum Beispiel, wenn nicht respektvoll oder würdevoll mit den Patientinnen oder ihren Angehörigen umgegangen wird oder man Zweifel an der Art und Weise und der Ausübung der Psychotherapie hat, kann man eine Beschwerde einreichen. Oder wenn zum Beispiel unrealistische Hoffnungen oder Versprechungen gemacht werden oder die Therapiesitzung nicht störungsfrei durchgeführt werden kann, also zum Beispiel, weil ständig das Telefon klingelt oder die Klingel an der Tür zu hören ist. Oder auch, wenn Therapieberichte anderer Patientinnen auf dem Tisch offen herumliegen oder die Therapeutin Details über Patientinnen offenbart, die eigentlich der Schweigepflicht unterliegen. Oder auch, wenn man nicht richtig über das psychotherapeutische Verfahren oder die Kosten aufgeklärt wurde, sowie bei einem unangemessen hohen Ausfallhonorar. Also all das können Gründe für eine Beschwerde sein und wenn man sich noch unsicher ist, ob eine Verletzung der Rechte vorliegt, kann man die anonyme Beratung von den Landespsychotherapeutenkammern anrufen. Je nach Bundesland gibt es hier eine andere Sprechstunde, die man eben auf der Homepage der jeweiligen Kammer findet, unter dem Reiter Beschwerdeverfahren. Das heißt, meist einmal in der Woche gibt es eine telefonische Sprechstunde, bei der man als Patientin die Möglichkeit hat, kostenfrei und anonym mit externen juristischen Beratern oder erfahrenen unparteiischen Kammermitgliedern zu telefonieren. Das dient dann eben zur Klärung, ob ein Fehlverhalten von den Therapeutinnen vorliegt oder dem Aufzeigen von Konfliktlösemöglichkeiten. Und wenn man sich dann anschließend oder eben auch ohne vorherige Beratung entschließen sollte, eine offizielle Beschwerde einzureichen, muss diese dann schriftlich eingereicht werden und vor allem auch persönlich unterzeichnet sein. Auch hier findet man die Anschrift und häufig auch ein vorgefertigtes Formular, für die Beschwerde auf der Homepage von der Landespsychotherapeutenkammer des jeweiligen Bundeslandes, in dem man wohnt.
Free Audio Post-Production by Auphonic.com.
Ja, also ich finde, das passt ja gut auch zu den Beispielen, die du gerade genannt hast, ne? Wenn das da vor allem Punkte genannt werden, wo die Schweigepflicht gebrochen wird, Punkte genannt werden, wo privat und beruflich so verschwimmt. Und finde auch nochmal wichtig den Hinweis, dass dieser Schutz der therapeutischen Beziehung auch für, also noch nach der Therapie weiter gilt, einige Jahre. Das heißt, auch nach einer beendeten Therapie ist es unlauter, in eine Geschäftsbeziehung oder eine partnerschaftliche Beziehung, freundschaftliche Beziehung mit PatientInnen zu gehen. Und genau, das ist sozusagen, wenn das ja mal passieren sollte, dass man sich als Therapeutin oder Therapeut in sein Gegenüber verliebt, wäre das auf jeden Fall was, wo man Supervision suchen müsste und sich im Zweifel sogar selber melden müsste, um das berufsrechtlich zu klären. Also da reicht es nicht zu sagen, ach, ist doch Konsens. Haben wir jetzt uns beide so überlegt, dass wir dann hier mit dir die Therapie beenden.
Und da ist eher so die fachliche Sicht, es in so einer asymmetrischen Beziehung kann es gar keinen Konsens geben. Also es ist gar nicht möglich, da so frei drin zu entscheiden, weil es keine Beziehung wirklich in dem Sinne im gleichen Machtverhältnis ist. Ne, wenn die eine, aber da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Genau. Also und ergänzend zu dem O-Ton von Maren haben wir auch noch einen O-Ton von einem Herrn vom Ordnungsamt. Und das ist eigentlich ganz lustig gewesen, weil da wird man jetzt auch denken, warum denn vom Ordnungsamt? Weil tatsächlich auf dem Rechercheweg, wer ist zuständig, wenn man sich über einen approbierten psychologischen Psychotherapeuten oder ärztlichen Psychotherapeuten beschwert und wer ist zuständig, wenn man sich über einen Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin für Psychotherapie beschwert? Und das ist eigentlich das Gesundheitsamt, das in dem Bezirk oder in dem Ort, wo man wohnt. Dann ergab es sich aber so, dass das Gesundheitsamt, was da angefragt wurde, davon gar nichts wusste oder die Person zumindest nicht und dann ans Ordnungsamt verwiesen hat, was aber eigentlich nicht richtig ist. Aber der nette Herr vom Ordnungsamt hat dann wiederum gesagt, an wen man sich dann wann wie wendet. Und da, weil es so nett ist, hören wir da auch noch mal rein.
Beschwerden gegen Heilpraktiker können beim zuständigen Gesundheitsamt eingelegt werden. Beschwerden gegen Psychotherapeuten sind bei der zuständigen Bezirksärztekammer einzulegen. Bei Beschwerden gegen Psychologen gibt es keine Fachaufsicht. Hier wird empfohlen, sich auch an die zuständige Bezirksärztekammer zu wenden.
Genau, und er sagt in dem Fall jetzt Ärztekammer. Noch korrekter oder noch treffsicherer wäre die Psychotherapeutenkammer. Aber im Zweifelsfall ist auch eine Ärztekammer in Ordnung, weil man jetzt nicht weiß, hat die Person Psychologie studiert oder Medizin studiert oder so, weil die Approbation in Psychotherapie so ein fachärztliches Äquivalent ist. Also ich habe damals auch eine Ärztenummer bekommen und so im ärztlichen Zentralregister und das heißt, ist auf jeden Fall nicht die verkehrte Anlaufstelle.
Was ich vielleicht auch gerne noch ergänzen möchte, die Maren erzählte oder berichtete ja, es gibt auch so Stellen, wo man sich anonym erstmal beraten kann. Ich glaube, das ist nicht überall und im gleichen Maße so der Fall. Was es aber auch gibt, ist der Ethikverein und an den kann man sich auch wenden, wenn in der Psychotherapie etwas passiert ist, was nicht in Ordnung ist. Und die stehen auch beratend zur Seite. Also bei der Recherche auf deren Seite, die Beispiele, die da stehen, das sind schon auch ja rechtlich relevante Dinge. Aber ich habe mir so gedacht, ne, wie viel emotionalen Support bekomme ich denn auch, ne, um das auch so zu erwägen oder nicht. Ich glaube, das ist neben dem Rechtlichen, also sein Recht bekommen, ja auch wichtig, dass ich irgendwie jemanden habe, der mich ein bisschen durch diesen Prozess vielleicht auch begleitet. Genau, kann man so ein bisschen schauen, wo das sein kann. Da ist der Ethikverein vielleicht auch nochmal eine Anlaufstelle.
Mhm. Ja, super spannend.
Gut.
Wir hatten auch noch angefragt, so ein bisschen zum Thema Marketing und Wettbewerb und Social Media und so. Hätte ich gerne noch einen juristischen O-Ton gehabt, aber den habe ich leider nicht bekommen. Und zwar zu der Frage, kann ich mich eigentlich beschweren, vielleicht sogar als Kollegin oder Kollege, wenn jemand unlauter Werbung macht und damit Kundschaft auf komische Art an sich zieht. Tina, du hast dazu ja auch ein Buch geschrieben.
Das gehört ja in den Bereich vielleicht eher so der Abmahnung, ne? Also wenn jemand etwas tut und sich nicht an Regeln hält, die aber eigentlich für alle gelten sollten, dann hat er sozusagen einen Vorteil und daraufhin kann man einen Mitbewerber abmahnen. Das heißt, das kann man sich dann einen Anwalt nehmen und sagen, das musst du jetzt hier sofort anders machen oder lassen. Und wenn das dann nicht gelassen wird, kann man dann da auch Strafen oder ich weiß nicht, wie man das da genau nennt, juristisch, aber dann kann das auch finanzielle Konsequenzen haben. Deswegen sage ich, ne, oder weise ich auch manchmal auf meinem Account Menschen darauf hin, zum Beispiel mit, seht zu, dass ihr euer Impressum in Ordnung habt oder ne, das ist abmahnfähig, wenn man, oder nennt euch als Heilpraktiker für Psychotherapie, nicht Psychotherapeut. Ne, das sind so abmahnfähige Dinge. Genau. Es gibt auch einen Verein, wo man das wo man das melden kann, die für einen abmahnen. Das steht aber auch so ein bisschen in der Kritik. Da möchte ich mich jetzt nicht so ganz zu äußern, ob das was ist, wo man sich hinwenden kann oder nicht. Wichtig an der Stelle ist vielleicht nochmal zu sagen, bei Coaches und Beratern, die unterliegen diesem am Mental Health Bereich orientierten Einschränkungen nicht so. Und dann wird es noch schwieriger, weil es dann halt doch weniger eine Aufsichtsbehörde gibt. Da könnte man sich dann eher an die Verbraucherzentrale dann wenden oder eben selber für sich dann zivilrechtliche Schritte einleiten, ne, wenn man sich in irgendeiner Weise dann betrogen fühlt oder ne, irgendwelche Schweigepflicht nicht irgendwie gewahrt wurde und so weiter.
Ja, genau. Und was da so Dinge sind, auf die man achten sollte, ist, dass eben keine Heilsversprechen gemacht werden. Also vor allem nicht dann, wenn Menschen keine Heilerlaubnis haben. Aber selbst wenn man eine Heilerlaubnis hat, darf man auch kein Heilsversprechen machen. Also man darf nicht sagen, in 6 Wochen bist du bei mir dein Trauma los. Oder ne, was sind schon 1.000 Euro dafür, dass du dann ohne Depressionen lebst? Das ist, wäre sozusagen unlauter im Marketing.
Und das wäre etwas, worüber man sich beschweren kann. Aber das finde ich jetzt eine spannende Frage, Katrin. Würdest du dich beschweren, wenn du das irgendwo auf einer Webseite liest? Das, was weiß ich, psychologisches Coaching für dein Trauma überwinde, was weiß ich, dies oder das in einer Woche oder mit einem Wochenendseminar mit mir.
Ja.
Da kommen wir jetzt ein bisschen in den Bereich der inneren Dynamik, oder? Und so, aber
ja,
das ist alles so einfach, ne?
Ja, ich muss sagen, da hätte ich mir jetzt auch nochmal so ein bisschen Expertise gewünscht. Also falls jemand diesen Podcast hört und diese Expertise hat und das nach irgendwie reichen möchte, macht das gerne über Speakpipe. Wir haben jetzt ja auch in den Shownotes einen Link, wo man uns eine kurze Sprachnachricht senden kann. Ich hätte das gerne etwas genauer verstanden. Wo beschwere ich mich über Menschen, die keine Aufsichtsbehörde haben? Also ich glaube, wenn ich es irgendwo sehen würde, wo ich sehe, ich weiß, wer die Aufsichtsbehörde ist, dann würde ich das vielleicht sogar tun, mich offiziell beschweren als Kollegin. Wenn ich aber denke, die Person hat ja gar keine Aufsichtsbehörde, ne? Da müsste ich mir einen Anwalt nehmen oder was müsste ich jetzt eigentlich tun? Und das habe ich bisher nicht gemacht. Was ich dann tue, ist auf LinkedIn kommentieren, das ist ja mehr mein Medium. Ich bin jetzt ja gar nicht so aktiv auf Instagram, also als Person nicht. Wir haben jetzt ja unseren Instagram-Account, aber auf LinkedIn eben schon. Und dann, dass ich eben dann da darauf hinweise, wenn ich etwas würdig finde. Das ist meine Art, damit umzugehen.
Es ist ja auch schon eine relativ hohe Hürde, ne, in so einen Rechtsstreit mit jemandem zu treten, weil es dann ja auch viel Raum einnimmt im eigenen Leben, ne? Und da müsste es schon etwas sehr schwierig oder gefährlich sein. Ja. Und dann kann man ja vielleicht auch sowas, es gibt ja dann eher vielleicht auch, wenn ich jetzt wirklich weiß, dass da jemand was Gefährliches und Verbotenes macht, kann man das ja vielleicht auch einfach anzeigen.
Ja, also ich glaube, wenn ich über wirklich Straftaten in Coachings oder Behandlungen erfahren würde, würde ich das wahrscheinlich offiziell versuchen zu melden. In dem Fall weiß ich nur, dass ich da den LinkedIn-Auftritt zum Beispiel daneben finde und weiß nicht, wie die tatsächliche Behandlung ist und ob die ethisch abläuft. Und deswegen sozusagen war mir der Schritt ein bisschen groß, ne, da die ganz große Keule zu schwingen.
Und das muss man ja auch sagen, es kann ja durchaus sein, dass jemand zum Beispiel bei seiner Art Werbung zu machen ethische Grenzen verletzt oder auch ne, vielleicht etwas macht, weil er in irgendeinem Kurs über Marketing das gelernt hat und nicht für seinen Bereich gut adaptiert und dass er vielleicht ein Unwissen ist, was nicht unbedingt heißt, dass alles innerhalb der Behandlung schlecht sein muss. Also oft ist es ja auch nicht so schwarz-weiß. Ne? Und jemand kann auch mal in irgendeinem Bereich über so ein Ziel hinausschießen. Und ne, also es ist ja auch, Fehler passieren ja auch, ne? Oder ne, das heißt jetzt nicht, dass das dann immer so entweder schwarz oder weiß ist. Und deswegen ist es da, glaube ich, wo besser zu wissen, okay, wann habe ich denn was wirklich in der Hand, wann wäre es auch gut, Schritte zu unternehmen, ne, auch im Sinne von was sagen. Und den Schritt zu unternehmen in der direkten Kommunikation, der ist sicherlich immer sinnvoll. Also, wobei ich da auch schon mal die Erfahrung gemacht habe, da hatte eine approbierte Kollegin auf Instagram aus ihrer eigenen psychotherapeutischen Behandlung aus der Klinik heraus die Stories gepostet. Und das fand ich also wirklich sehr, sehr schwierig. Also diese Rollen Umkehr und Vermischung. Und habe da leider dann aber auch die Erfahrung gemacht, als ich das dann direkt halt angemerkt habe, dass das wirklich schwierig ist, ne? Dass also diese Perspektivübernahme jetzt nochmal aus KlientInnensicht, die Therapeutin da mit ihrer schweren Magersucht in Behandlung zu sehen und die ja auch ihrem eigenen Bedürfnis da eher so folgt, ne? Und ihr eigenen Versorgungswunsch vielleicht eher. Und das führte leider nicht dazu, dass, also es wurde leider nicht gut aufgenommen, ne? Sondern oder hatte dann nicht so viel Verständnis. Aber da habe ich es dann auch jetzt nicht weiter, also das habe ich dann eher damals mit zum Anlass genommen, da vielleicht müssen wir mal ein Buch schreiben über ethische Grenzen auf Social Media, aber nicht jetzt weiter was unternommen oder so. Ne?
Ja, wir hatten doch auch, also es gibt da auch den einen Fall, den wir besprochen hatten, wo ich eine Kollegin angeschrieben habe, die darüber postete, wie toll das ist, wenn sie mit ihrem Klienten und dessen Partnerin essen geht und dass das toll ist, wenn man sich so gut versteht und dass sie außerdem ja auch Klientin bei ihm geworden ist für einen anderen Service. Und als ich dann da hinschrieb, wie, dass das nicht so professionell sei, kam ja zurück, wir wären auch total unprofessionell, weil ich mal irgendwann gesagt hätte, wir wollen mal was über HeilpraktikerInnen für Psychotherapie machen und das hätten wir jetzt ja auch ein Dreivierteljahr nicht geliefert. Das wäre ja auch unprofessionell.
Das ist ja. Ein sehr angemessener
Also Aufruf, ne, hier beschwert euch über die offiziellen Kanäle, dass wir uns die Folgen nicht rechtzeitig liefern. Nein, Quatsch.
Ja, weil wir können ja mal ein bisschen so über die innere Dynamik so schauen. Warum beschwert man sich denn eigentlich? Und ist eine Beschwerde nur dann gut und richtig, wenn sie auch gut aufgenommen wird? Oder ist es für uns auch insgesamt gut und wichtig, etwas zu sagen, auch wenn es nicht unmittelbar zu dem, in Anführungsstrichen, Erfolg führt, dass die Person es versteht und sich irgendwie gut aufnimmt, sich verändert. Ich würde ja sagen, choose your battles auf der einen Seite. Man muss nicht jeden Kampf kämpfen. Und wer dazu neigt, sich vielleicht eher viel auch in Konflikte zu begeben, ist vielleicht auch ganz gut, das eher nicht zu tun. Und auf der anderen Seite ist es immer ganz gut, auch den Ärger da zu lassen, wo er hingehört. Und wenn etwas passiert oder etwas nicht in Ordnung ist, das auch zu sagen, finde ich, kann die Welt schon auch sicherer machen, weil ich es dann zumindest markiere, ne? Weil es dann zumindest einmal ausgesprochen ist und nicht einfach irgendwie so passiert. Natürlich habe ich ja gerade die Kapazitäten für, ne, und passt das gerade. Es ist natürlich anstrengend, ne, es kostet Energie. Es kann zu Folgekosten im Sinne von mehr Energie und Zeit so weiter führen. Aber ich würde eher Menschen, gerade auch vielleicht auch Menschen, die eher schüchterner oder zurückhaltender sind, eher auch ermutigen, ruhig was zu sagen und dann immer mit dem Augenmerk, es geht gar nicht darum, ob der andere das versteht. Du brauchst nicht das Einverständnis dafür, dass du deine Meinung oder deine Position oder dein Interesse vertreten kannst. Ne? Und trotzdem, ne, so es ein für sich Eintreten ist dann. Ne? Ja, das sagst du.
Wir können in dem Zusammenhang gerne mal in den nächsten O-Ton hören. Der Thomas Augsburger ist ein Kollege von mir, den ich über Haufe kennengelernt habe. Wir trainieren beide für Haufe, aber eben auch unabhängig von Haufe. Und da macht er schon ganz lange verschiedenste Trainings. Und ich war Haufe bei einem Training. Bitte? Ja, für mich ist als ehemalige Personalerin ist das immer total klar. Haufe ist ein Anbieter für Personalentwicklung, vor allem Trainings, aber auch Coaching, Vorträge, aber vor allem Trainings, wo man als Unternehmen sich eben zu eigentlich allen Unternehmenstrainingsthemen, wo man eigentlich genau zu allem ein Training findet und da sind dann Trainerinnen wie ich oder er Unterauftragnehmer sozusagen. Die Unternehmen buchen bei Haufe und Haufe bucht uns, um das Training dann durchzuführen. Genau, und da waren wir eben zusammen im Training, also so Co-Trainer für sein von ihm entwickeltes Lotusblütenprinzip, ein Gelassenheitstraining. Und deswegen habe ich ihn gefragt, wie siehst du das denn? Wann sollte man sich beschweren oder wie sollte man sich beschweren? Und den O-Ton können wir uns ja mal anhören.
Ja, hi, mein Name ist Tommy Augsburger und ich bin Diplompsychologe, systemischer Organisations- und Prozessberater und Coach und bin seit über 20 Jahren selbstständig als Trainer und Berater. Die Hauptseminare, die ich anbiete, beschäftigen sich mit dem Thema Kommunikation, Konfliktmanagement, Führung und eben auch Gelassenheit in kritischen Business-Situationen. Als die Katrin mich gefragt hat, ob ich was zu dem Thema sich beschweren sagen kann, ist mir nochmals aufgefallen, dass es sich dabei um eine absolute Kernkompetenz handelt, und zwar in allen Seminaren, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Also es ist völlig egal, ob ich im Thema Konfliktmanagement beispielsweise feststelle, dass meine Bedürfnisse nicht unbedingt den Bedürfnissen des Gegenübers entsprechen und ich das mal kritisch ansprechen muss oder ob ich im Bereich Führung meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin kritisieren muss. Wenn ich das nicht wertschätzend hinbekomme, gibt es eben eine ganz, ganz große Gefahr, dass der andere dicht macht, die Beziehung beschädigt wird und dann Mitarbeitende vielleicht sogar krank machen oder kündigen. Das heißt, völlig egal, Konflikt, Führung und auch übrigens im Thema Gelassenheit, denn ich war einer der ersten, als ich vor 15 Jahren dieses Seminar entwickelt habe, das Lotusblütenprinzip Gelassenheit im Job durch den Abperleffekt, die eben festgestellt haben, Mensch, ich glaube, das reicht nicht nur, wenn mich beispielsweise mein Chef, meine Chefin 15 Stunden am Tag ärgern, dass ich mich zu Hause eine Stunde hinsetze und dann ummache und eine schöne Entspannungstechnik übe, sondern ich glaube, ich muss meinen Ärger auch mal wertschätzend, kompetent ansprechen können, auch wenn es sich hierbei beispielsweise um Abhängigkeitsverhältnisse handelt, also wenn ich eine höhere Hierarchie kritisieren muss. Deswegen haben wir vor 15 Jahren in diesen Seminaren schon Rollenspiele gemacht, wie sage ich es denn dem Kinde? Erfahrungsgemäß ist es so, dass es im Seminar zwei Extremtypen gibt. Die einen, neudeutsch so die People-Pleaser, denen fällt es unglaublich schwer, sich zu beschweren. Also es fällt ihnen schwer, es beschwert sie, sich zu beschweren. Und denen muss man so eine liebevolle Anschubshilfe bieten und ihnen zeigen, dass es wirklich wichtig ist, auch für die eigene Weiterentwicklung, für das eigene Ärgermanagement, dass es eben eine Möglichkeit gibt, sich wertschätzend zu beschweren. Und die impulsiven Menschen auf der anderen Seite, viele Führungskräfte kennengelernt, die sagen dann, ich habe überhaupt kein Problem, mich zu beschweren. Ich habe überhaupt kein Problem damit, andere zu kritisieren. Die merken dann aber auch relativ schnell, dass sie sich zwar beschweren können, also dass der Akt des Sich-Beschwerens für sie nicht problematisch ist, dass sie dann aber mit problematischen Ergebnissen leben müssen. Das heißt, die Beziehung belastet oder einfach schlicht Output-Leistung geht runter in der Abteilung, weil die Leute unzufrieden sind mit ihrem Chef, Chefin. Das lernt man dann und wenn man das ebenso für sich realisiert, sieht man, dass die Fähigkeit, sich zu beschweren, eine absolute Kernkompetenz ist in ja fast allen Bereichen im Leben.
Also ich finde auf jeden Fall, dass er da was sehr Wichtiges anspricht, dass es auch darum geht, wie wir das vorbringen. Und dafür braucht man natürlich auch einen inneren Zustand, der nicht zu aufgewühlt ist und nicht zu aktiviert ist sozusagen. Also dass die Emotionen einen da nicht zu sehr quasi leiten. Und wir haben ja auch mal eine Folge über Emotionsregulation gemacht. Und ich glaube, an der Stelle ist es eine gute Idee, zumindest zu versuchen, ja, so ein bisschen erstmal wieder einmal durchzuatmen und zu sich zu kommen und diese Entscheidung auch zu treffen. Möchte ich mich jetzt beschweren oder möchte ich mich nicht beschweren? Und das nicht nur so sehr aus einem Impuls heraus zu tun oder nicht zu tun, ne, sondern eher kurz versuchen, da aus einer übergeordneten Perspektive zu schauen, wie geht's mir, ist das gerade eine gute Idee, was Kosten nutzen und das dann zu machen, weil es mich dann auch in die Lage versetzt, das auch so vorzubringen, dass es auch eine größere Chance hat, einfach auch auf ein gutes Ergebnis, was es einfach hat. Können wir ja auch nochmal reinhören. Der Thomas sagt ja auch was über gewaltfreie Kommunikation, beziehungsweise, ne, so, ich habe das auch oft in meinen Sitzungen, dass ich gehe da so ein bisschen leicht abgewandelt, so vier Schritte durch, aber insgesamt so ein Gerüst zu haben, ist manchmal gar nicht schlecht, gerade wenn die Emotionen eher auch mit einer Rolle spielen. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen reinhören, wenn du magst, wie das dann vonstatten gehen kann.
Genau, ich kann vielleicht einmal vorneweg noch sagen, Thomas empfiehlt dann eben, dass wenn man sich ärgert oder über irgendwas nachgrübelt oder irgendwie eben nicht gelassen ist, gestresst ist, dass man sich eben abends hinsetzt und so eine Art Journaling macht und sich ein paar Fragen stellt, nämlich, bin ich mir wirklich sicher, dass es so ist, wie es ist? Also, oder ist es nur meine Interpretation? Ne? Da ist ja auch schon ganz viel drin. Ist das eine Tatsache oder interpretiere ich hier? Kann ich das ändern, ja oder nein? Dazu haben wir gleich auch nochmal einen O-Ton zu dieser Frage. Und dann, was möchte ich tun? Und wenn ich es ansprechen möchte, dann kann ich mir schon mal überlegen, wie möchte ich es ansprechen, wann, vielleicht auch schon mal terminieren, um es dann aber auch abschließen zu können und sagen zu können, so, jetzt habe ich mich entschlossen, entweder nichts zu tun oder etwas zu tun, und zwar XY. Und dann kann ich aber auch in mein Wochenende starten, anstatt sich das ganze Wochenende zu überlegen, spreche ich es an, spreche ich es nicht an, soll ich Montag, soll ich nicht? Und das fand ich auch nochmal irgendwie ganz hilfreich, so, ne? Dieses, so einen kleinen Rahmen, sich zu überlegen, wenn ich gestresst bin, mich ärgere, wie beantworte ich mir dann die Frage, was ich mache? Und was mir manchmal hilft, ist auch die innere Wiedervorlage. Ich sage manchmal, ich nehme das jetzt so hin, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, entweder weil ich den Einfluss nicht habe oder weil ich die Kraft nicht habe. Und ich, wenn das in 3 Monaten immer noch so ist, dann muss das nochmal durch mein inneres Raster. Und ich frage mich nochmal, ob ich mich beschweren möchte. So, es hilft mir manchmal. Aber wir schalten mal bei Thomas rein, was er dann empfiehlt.
Ja, und weil es sich um so eine Kernkompetenz handelt, das sich beschweren oder eben auch das Kritisieren, möchte ich euch und den Hörerinnen und Hörern das Werkzeug dazu anbieten, wie es leichter wird, sich zu beschweren. Und zwar, viele kennen von Marshall Rosenberg die gewaltfreie Kommunikation. In Deutschland wurde es oft übersetzt mit Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Ich nehme Folgendes wahr, es löst in mir aus und deswegen wünsche ich mir. Jetzt hatte ich damals schon ganz, ganz viele Teilnehmende, die sagten, Mensch, so spricht aber kein Mensch. Also das Leben ist kein Wunschkonzert und so kann ich nicht sprechen, so werde ich eher ausgelacht. Und deswegen habe ich irgendwann mal die Technik adaptiert und habe es eben SEK genannt. Situation, Emotion, Konsequenzen. Kann man sich gut merken, das ist ein Sondereinsatzkommando in der Kommunikation. Hier steht es eben für Situation, Emotion, Konsequenzen. Bedeutet, ich beschreibe kurz und prägnant die Situation, aber bitte ohne Verallgemeinerung, ohne Interpretation. Dann eine eigene Emotion. Und dann eine konsequenzenvorbereitende Frage oder eben eine echte Konsequenz. Ich gebe 2 kurze Beispiele. Ihr stellt fest, ihr wart 5-mal mit dem Freund, Freundin weg und habt jedes Mal bezahlt. Und statt eben zu sagen, du bist ein Schmarotzer, das finde ich furchtbar, und dann in den Konflikt einzutreten, sagt man, Mensch, mir ist gestern Abend aufgefallen, die letzten 5 Male habe ich bezahlt, als mir das aufgefallen ist, hat mich irritiert, es hat mich gewundert, was machen wir? So, was machen wir, ist streng genommen keine echte Konsequenz, aber eben es ist eine konsequenzenvorbereitende Frage. Wenn der andere dann sagt, willst du damit sagen, ich bin ein Schmarotzer, könnt ihr sagen, nein, aber kannst du nachvollziehen, dass mich das gewundert hat. Das heißt, es ist eine sehr, sehr neutrale Form der Kritik und die können erfahrungsgemäß auch People-Pleaser dann ganz gut einüben und sich überwinden, das so anzusprechen. Also E beispielsweise, es irritiert mich, es wundert mich sehr neutral, es ärgert mich, es frustriert mich, das ist schon etwas härter. Ein zweites Beispiel, ihr hattet vereinbart mit einem Kollegen, Kollegin, dass um 14 Uhr eine Liste geschickt wird, jetzt ist 14.30 Uhr, die Liste ist nicht da und dann ärgert man sich teilweise und die Impulsiven rufen dann an und sagen, warum bist du immer so unzuverlässig, wir haben das klar vereinbart. Und das hat dann eben natürlich wieder negative Auswirkungen. Das SEK an der Stelle wäre neutraler. Da würde man sagen, Mensch, wir hatten vereinbart, dass ich bis 14 Uhr die Liste bekomme. Jetzt ist 14.30 Uhr. Das wundert mich und bringt mich wirklich in Schwierigkeiten, weil ich in einer halben Stunde weiter bearbeitenden Vorstand geben muss. Kannst du mir sagen, was mit der Liste ist oder bis wann du liefern kannst? Man merkt viel, viel weniger angreifend. Und dadurch, es gibt keine Garantie im Leben, dass das was bewirkt. Es erhöht einfach nur Wahrscheinlichkeiten, dass der andere entweder sagt, Mensch, tut mir leid, ich schick's dir gleich, oder ich komme wirklich nicht mehr dazu. Dann hat man eben auch die Info und weiß, dass man gegebenenfalls weiter delegieren kann oder muss. Mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele, auch private Beispiele, auch schwierigste emotionalen Beispiele, gefunden, analysiert und übersetzt in diese Form mit sehr, sehr schönen Erfolgen. Kann es euch nur ans Herzen legen. Probiert mal so ein Sondereinsatzkommando in der Kommunikation aus.
Ja, genau. Also Thomas empfiehlt das Sondereinsatzkommando mit den 3 Schritten. Du hast gerade 4 Schritte erwähnt. Wie machst du es denn in deiner Praxis, wenn du Menschen beibringst, dich zu beschweren?
Ja, also das läuft unter dem Titel konstruktive Kritik und das Konstruktive daran eben möglichst das eben sachlich und ausbalanciert vorzubringen. Und den Schritt, den 4., es ist im Prinzip ein Dritter, der dazu kommt, ist Verständnis für die Gegenseite zu äußern. Also der erste Schritt, und da möchte ich auch also nochmal betonen, was du auch eben gerade meintest, wie wir mit dem nochmal aufschreiben, meine ich das, ist es wirklich so, je sachlicher und spezifischer ich etwas anbringe, desto weniger kann man das auch diskutieren. Also wenn man sagt, oh, du kommst immer zu spät, kann die andere Person sagen, ja, nee, ich komme nicht immer zu spät. Wenn man sagt, gestern um 15.15 Uhr stand ich an der Straßenecke und wir waren da verabredet und du warst nicht da, das ist nicht, was man diskutieren kann, denn das ist dann einfach ein Fakt. Und deswegen, er sagt ja auch, nicht verallgemeinern, also ne, man soll nicht immer oder nie sagen, sondern gestern und auch möglichst auch so ein Wortlaut wiedergeben, ne, und nicht so eine Interpretation, ne, da hast du mich blöd angemacht, sondern du hast das und das gesagt. zweite, ganz klar, die eigene Emotion, kann ich vielleicht noch ergänzen, dass es gar nicht so einfach ist, über die eigenen Gefühle zu sprechen in einer Weise, dass das Nonviolent Communication ist, weil viele Gefühle, wie zum Beispiel, ich fühle mich betrogen, sind nämlich keine Gefühle, sondern eine Spekulation und eine Aussage über das Gegenüber, sondern kann man sich dann eher fragen, wie fühle ich mich denn, wenn ich mich betrogen fühle? Vielleicht unsicher, verletzt, traurig, ärgerlich, wie auch immer. Aber ich finde, dass es da wichtig ist, ein bisschen mehr in Richtung Basisemotionen zu gehen. Genau, und dann kommt bei mir dann noch der Schritt dazu, also habe ich mir auch nicht ausgedacht, so habe ich es mal gelernt, dann erst nochmal Wertschätzung auch fürs Gegenüber oder Verständnis fürs Gegenüber. Bis dann Beispiel zu spät kommen, dann zu sagen, ich kann verstehen, dass einmal was dazwischen kommt, ich kann verstehen, dass manchmal man sich zu viel auf den Teller packt, wie auch immer. Das hält so ein bisschen den anderen mit im Boot. Und dann sagt er ja, und das verstehe ich auch, und die Kritik habe ich auch schon mal gehört, ne, so dass dieses ich wünsche mir von dir oft dann so ein bisschen zu cheesy klingt, aber zu sagen, ich schlage vor, mir ist wichtig, fürs nächste Mal würde ich gerne mit dir verabreden, das, oder eben, wie er das ja auch sehr offen formuliert hat. Das sind ja auch Möglichkeiten. Ne? Da muss man das mit dem Ich wünsche mir nicht so formulieren. Genau.
Ja. Das in dem Seminar hat er gesagt, im Zweifel, was machen wir jetzt damit oder wie machen wir das beim nächsten Mal oder was kann beim nächsten Mal, wie können wir das beim nächsten Mal anders machen? Und das andere ist, kannst du das nachvollziehen? Fand ich auch noch ganz nett. Also das irritiert mich, kannst du das nachvollziehen? Erstmal, ne? Ist noch gar nicht schlimme Kritik und trotzdem hat man sehr viel gesagt.
Gut. Super. In dem Bereich, wenn es so ein bisschen darum geht, ne, was macht das eigentlich so mit uns, finde ich, würde jetzt vielleicht auch der O-Ton von der Angelika ganz gut anschließen, die uns da auch nochmal so ein bisschen zu ausgeführt hat oder dann so ein bisschen, naja, in die Ecken geleuchtet. Was macht das eigentlich mit uns, dieses Thema, sich beschweren?
An dieser Stelle nochmal Shoutout an Angelika für den am besten aufbereiteten Podcast. O-Ton aller Zeiten. Wir haben auch noch direkt eine Mitlieferung bekommen für die Quellen, für die Shownotes. Das heißt, wir können euch noch aufbereitete Quellen für den O-Ton direkt in die Shownotes legen. Danke.
Ja, und wirklich, und Angelika macht mit der Miriam Junge zusammen, die machen eine oder bieten eine Coaching-Ausbildung an, wofür die auch gerade so ein bisschen Werbung machen. Und das habe ich auch wirklich gerne geteilt und konnte dann aus tiefer Überzeugung sagen, das ist sicherlich was sehr gut Strukturiertes, sehr sorgsam Aufbereitetes und mit viel Kompetenz. Also auch da mache ich an der Stelle gerne Werbung für deren Van Junge Coaching. Wer sich überlegt, eine Coaching-Ausbildung zu machen, kann da sich sicherlich nicht schlecht, da mal vorbeizuschauen.
Hallo, ich bin Angelika Van Damme, psychologische Psychotherapeutin, Wissenschaftlerin und Coach. Ich begleite Menschen und Teams dabei, kritische Situationen zu überwinden, Muster zu durchbrechen und Stabilität aufzubauen. Das heutige Thema ist sehr vielschichtig und ich glaube, es ist komplexer, als es auf den ersten Blick vielleicht wirkt. Daher möchte ich versuchen, es etwas zu unterteilen. Den Anfang macht die Beschwerde über äußere Umstände, beispielsweise das kalte Essen im Restaurant. Für manche ist es leicht, eine Beschwerde sachlich und freundlich vorzubringen. Und wieder andere sagen lieber gar nichts. Unsere Reaktion hat häufig mit Temperament, Erziehung und biografischer Lernerfahrung zu tun. Also das klassische biopsychosoziale Modell. Wer zum Beispiel schüchtern ist, gelernt hat, mach bloß keine Umstände und außerdem erlebt hat, dass Beschwerden selten etwas bringen, der schweigt eher. Während dagegen jemand vielleicht erlebt hat, dass sich Beschweren wirklich lohnt und damit Selbstwirksamkeit aufgebaut hat, der wird es vielleicht erneut versuchen. Eine andere Art der Beschwerde ist die Beschwerde über Dinge, die nicht veränderbar sind. Es können innere wie äußere Umstände sein. In der Psychologie würde ich schon sagen, gilt das als neuralgischer Punkt. Denn wenn Menschen sich an unabänderlichen Dingen abarbeiten, kann ein Gefühl von chronischer Ohnmacht entstehen. Die Forschung zeigt unter anderem durch Arbeiten von Aaron Antonowski und seiner Theorie zur Salutogenese, dass psychische Gesundheit damit zusammenhängt, ob wir Zustände als beeinflussbar, verstehbar und auch handhabbar erleben. Und dauerhaftes Beschweren über Unveränderliches steht dieser Haltung ein Stück weit im Weg. Also es bindet Energie, die für Anpassung, Akzeptanz oder auch Neuorientierung einfach gebraucht wird. Damit meine ich nicht, dass man sich gar nicht beschweren darf, aber darin zu verharren oder sich darin so lange und ewig zu suhlen, das kann diese beschriebene Ohnmacht eben erzeugen. Und diese Art der Beschwerde geht für mich fließend in die nächste Perspektive über, nämlich die Lust am Beschweren. Vielleicht sogar Beschweren als soziale Bindung. Und das gemeinsame, ich nenne es mal Abkotzen in der Kaffeeküche oder im Team, das kann Zugehörigkeit schaffen. Und Studien zur sogenannten Co-Rumination zeigen auch, dass gemeinsames Sich-Aufregen kurzfristig Nähe erzeugen kann. Aber langfristig kann eben das Beschweren auch negative Folgen haben, Beispiel die Stimmung auf Dauer verschlechtern und Probleme auch eher stabilisieren, als sie zu lösen. Und last but not least möchte ich mit euch meine Gedanken zu Beschwerden über frühere BehandlerInnen oder Coaches teilen. Das finde ich fachlich total spannend und gleichzeitig auch sehr sensibel. Ich möchte KlientInnen nicht das Gefühl geben, ich würde ihrem Urteil nicht trauen, aber ich möchte ebenso kein KollegInnen-Bashing betreiben, insbesondere wenn ich den Kontext nicht kenne. Daher ist mein Ansatz hier, ich würdige die bisherige Arbeit und sehe sie als Fundament, auf dem wir weiter aufbauen können. Fast immer haben Menschen Erfahrungen, Einsicht oder auch Sprache aus früheren Prozessen mitgenommen und die nutze ich dann auch. So, liebe Katrin und liebe Tina, das waren meine Gedanken zum Thema Beschweren. Nun bin ich gespannt auf eure.
Ja, also ich finde, das passt total, schließt total gut an was Thomas gesagt hat und was eben auch in diesen Gelassenheitsseminaren Thema ist, dass es mega wichtig ist, sich zu fragen, kann ich es jetzt verändern oder nicht? Ne? Und wenn ich es nicht verändern kann, dann kann ich es entweder ruhen lassen oder mich fragen, wie gehe ich optimal damit um? Also ich kann mich jetzt ewig ärgern, dass ich eine schlimme Gesundheitsdiagnose bekommen habe und warum ich und warum nicht andere oder so. Oder ich frage mich, wie gehe ich damit um? Ne? Was kann ich jetzt tun? Das ist vielleicht das Unveränderliche, die Diagnose. Aber was ich jetzt tun kann, ist vielleicht veränderlich. Oder wenn ich das Gefühl habe, kann einiges tun und habe das aber schon ausgeschöpft, das hat nicht geholfen, das Beschweren oder so, dann kann ich vielleicht den Arbeitsplatz wechseln oder das Team oder sowas. Ne? Das heißt, das wäre auch, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht verändern, kann ich verändern, wie ich mich dazu verhalte. Was ich auch spannend fand, war Studien, die wir so besprochen haben, dazu, dass ein über Ärger sprechen mit anderen Menschen oft eher das Gegenteil auslöst und das ganze Nervensystem einfach nochmal in den Ärger bringt und dass man dann vielleicht gut beraten ist, wenn man sich mit FreundInnen austauscht am Telefon, zu sagen, du, ich möchte aber ein sozusagen konstruktives coachendes Gespräch, ich möchte irgendwie rauskommen und meinen Umgang finden und nicht so ein, ja, das ist ja auch ein ganz gemeiner Typ, das schlimm ist das, ja, weißt du ja, berichtest du mir jetzt ja auch schon seit 4 Jahren, das ist ja auch schlimm, ist das ja, schlimm ist das und so. Dass das eventuell gar nicht so hilfreich ist und ich finde das auch einen schönen Reminder für Therapeutinnen und Therapeuten, dass man die richtige Dosis an sich suhlen in Problemen finden muss. Und gleichzeitig habe ich dann aber eben auch Thomas zurückgechallenged, als wir da zusammen waren und habe gesagt, meiner Erfahrung nach brauchen Menschen aber in therapeutischen Prozessen immer auch erstmal den Raum sagen zu dürfen, wie schlimm und traurig und verletzend und ärgerlich das war und so. Es geht nicht sofort in der ersten Stunde zu sagen, und was machen wir jetzt damit? Sondern das braucht oft so ein bisschen Anerkennen davon, wie schwierig das auch war oder ist und warum man bisher noch nicht weitergekommen ist. Also dann nach vorne gucken zu können. Ist das auch deine Erfahrung, dass das oft so ein Zweischritt ist?
Ja,
oder eine Gleichzeitigkeit? Ich weiß auch nicht.
Ich glaube, der Unterschied ist, in welchem inneren Modus man ist. Wenn ich wirklich zeige, wie schlecht es mir geht, glaube ich, kann es gar nicht genug Raum dafür geben. Wenn ich das aus so einem, also vulnerablen, offenen, ich zeige mich, ich teile hier mit, was das mit mir macht oder wie sehr mich das aufbringt, dass das dann etwas ist, was eher gesund ist sozusagen. Und wenn das eher wie so eine Art Schutz- und Bewältigungsmodus wird, ich bin der sich immer beschwert und hier alles ist, warum ist das hier so und es ist nicht mehr wie früher und so weiter, dass das etwas eher nicht so Hilfreiches ist auf Dauer. Mhm. Das merkt man zum Beispiel auch. Ich arbeite ja auch mit Menschen, die dann zum Beispiel irgendwie so lange Liebeskummer haben und dann ist so die Frage, kann ich mich so bei FreundInnen zumuten? Und wieder darüber sprechen, ne, dass ich traurig bin. Und der Unterschied ist da auch, glaube ich, sehr, aus welchem Modus heraus drehe ich die 25. Runde, mich zu beschweren, wie böse der andere war und warum ist das denn so und so weiter und beklage mich und das sicherlich auch mal okay ist, also ne, gar keine Frage, aber da erzeugt das eher so eine Spannung und auch so einen Druck beim Gegenüber, hilft mir, aber eigentlich kann man auch nicht wirklich was helfen. Oder habe ich den Raum und nehme den auch, sagen, das ist für mich das Schwerste oder das war für mich das schlimmste Moment oder da komme ich nicht so drüber hinweg und teile mich. Und dann ist es eigentlich fürs Gegenüber gar nicht so anstrengend oder gar nicht so, ne, so frustrierend oder so, sondern eigentlich kann das auch sehr viel Nähe erzeugen. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ist das ein bisschen klar geworden, was ich meine? Also wie nah oder wie offen bin ich da mit mir oder präsentiere ich mich oder gehe ich da in einer Haltung, die mich vielleicht für den Moment ein bisschen besser fühlen lässt, aber eigentlich nicht wirklich nah an dem ist, was es mir eigentlich bedeutet. so vielleicht.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Mein Gehirn ist noch gerade total losgerattert bei der Frage, merken denn Menschen, in welchem Modus sie sind und ne, oder braucht man dafür nicht fast auch irgendwie Therapie und therapeutische Rückmeldung? Weil ich habe schon auch viele Menschen im Kopf, die vermeintlich nah an ihrem Gefühl sind und sagen, wie es sie verletzt hat und dass es schlimm war. Ne? Gerade letztens so ein Gespräch geführt über Ecken, ein Bekannter, wie auch immer. Es ging um betrogen werden und wie verletzend, wie schlimm das war. Und eine ganz schlimme Geschichte. Und ich habe aber in der Gegenübertragung, man nennt das ja therapeutisch die Gegenübertragung, was dann so für ein Gefühl kommt, sozusagen ich konnte nicht so einfach mitschwingen. Und genauso auch, wenn manchmal jemand traurig ist, aber eher so vorwürflich schluchzt irgendwie und man wird eher ärgerlich und denkt sich, warum werde ich denn jetzt ärgerlich? Ist doch eigentlich traurig und so. Also ich glaube, es gibt schon viele Menschen, die denken, sie sind in ihrer Emotion, aber eigentlich ist es irgendwie was drübergelegtes und da bin ich irgendwie gerade abgebogen und das ist auch, glaube ich, auch nochmal eine Folge für sich. Emotionen
absolut,
zeigen.
Und absolut. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mit jemandem da schön bei mir im Raum sitze, dann können wir es ja direkt miteinander, ne, so auf dem einen unter dem anderen Stuhl sozusagen plastisch werden lassen. Aber du hast recht, das jetzt hier mal einfach so reinzurufen, ist kann auch Menschen ein bisschen mit einem Fragezeichen hinterlassen. Ne, woher weiß ich das denn so? Vor allem, es fühlt sich ja auch so an, so echt, ne, wenn ich mich jetzt so nicht total empört bin und das kann man doch mal wohl und das gibt's ja wohl nicht und so weiter. Und dahinter aber vielleicht eigentlich eher eine Verlassenheit, eigentlich gesehen werden, ein Kämpfen für, ne, also eigentlich vielleicht eher was Verletztes oder Unsicheres, hat man ja tatsächlich oft nicht so den Zugang so zu. Das stimmt schon.
Ja, wäre vielleicht so eine Ermutigung für zuhörende Menschen, sowas zu sagen, also vielleicht darauf zu achten, was löst es denn in mir aus, und dass man sagt, so du, für mich ist das irgendwie echt schwierig, dass wir das gleiche Gespräch jetzt sozusagen zum vierten Mal führen und du mir erzählst, was das für eine schlimme On-Off-Beziehung ist und dass ihr euch wieder gestritten habt. Was brauchst du denn eigentlich von mir? Ne? Ich merke, dass ich da irgendwie unter Druck komme oder mich hilflos fühle oder vielleicht mich sogar ärgere, weil ich mich frage, was ist denn jetzt mein Auftrag? Das darf man schon auch machen oder auch bei depressiven Menschen auch irgendwann mal sagen, du ergab mich dann auch irgendwie. Also ne, lass uns versuchen rauszufinden, wie ich dich unterstützen kann. Kann ich mit dir Spaziergänge machen? Oder ist es wichtig, dass ich mir das 10 Minuten die Woche anhöre? Aber ich kann sozusagen nicht, ich habe das Gefühl, wenn du mir das so hinklatscht ohne Auftrag, das ne, macht mit mir irgendwie komische Dinge. Das darf man schon auch sagen.
In der Schematherapie würde man dann sagen, man setzt so sein eigenes inneres Kind dem anderen so auf den Schoß, kümmer du dich mal, mach du das jetzt mal besser. Und das ist nicht richtig. Wir sind als Erwachsene schon für uns und unsere eigenen Gefühle verantwortlich. Wir dürfen natürlich dann um Hilfe bitten, sagen, du kannst mir mal helfen, mich gut um mich zu kümmern, aber nicht sozusagen die Verantwortung dann bei dem anderen so, das so hinzuklatschen, ja. So, gut, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, weites Feld auf jeden Fall. Genau, fand ich jetzt nochmal den einen Punkt auch wichtig, den Angelika sagt, wie gehen wir damit um, wenn sich Klientin, Patientin über frühere Behandlungen beschweren, und das ist auf jeden Fall auch etwas, wo immer so ein bisschen so aufgemerkt, ne, so ein bisschen sollte man sich nicht verführen lassen, auch wenn Dinge erstmal schlimm klingen, da mit aufzuspringen und lieber Verhalten besprechen und konkrete Erlebnisse, als sozusagen generell so Werturteile zu schnell zu sprechen. Siehst du das auch so, Katrin?
Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Da sind ja immer Dynamiken vorgefallen und manchmal sind auch die Therapeutinnen und Therapeuten, wo es zu Konflikten kam, die besonders ethisch und besonders fachlich richtig gehandelt haben. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand ist, sagen wir mal, hat genau diese Art und schmeißt einem immer so das innere Kind auf den Schoß und sozusagen macht das Stunde um Stunde, 20 Stunden lang immer und sozusagen nichts darf sich bewegen. Und dann sagt mal jemand, ich habe das Gefühl, es darf sich nichts bewegen, sie schmeißen mir das immer so hin, ne? Und plötzlich ist die Person gekränkt und denkt sich, das ist ja furchtbar gemein und ganz schlimm, ich bin super empört. Dann kann das sein, dass das total wichtig war, dass da jemand mal so deutlich gesagt hat, so geht es irgendwie auch nicht, so funktioniert Therapie auch nicht. Und das heißt, es kann sogar ein Zeichen sein, dass es eine besonders gute Therapie war. Deswegen wäre ich da auch immer vorsichtig. Das ist ja immer durch eine bestimmte Brille geschaut.
Genau, und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in Richtung, dass wir ja auch keine Ferndiagnosen machen, dass man da einfach dann zu wenig drüber weiß, um da so ein abschließendes Urteil drüber. Ne? Also wir werden ja kommen in so eine Position mit zu beurteilen oder verurteilen. Und ich glaube, das ist eher auch ein Zeichen, was auch mehr Sicherheit nach hinten raus schafft. Wenn wir das, also für den kurzen Moment ist es vielleicht angenehm, aber nach hinten raus sind wir dann welche, die schnell auch so ein Urteil fällen. Und da ist auch eine Chance zu beweisen, wie viel bringt denn jetzt das Urteil, beziehungsweise wovon kann ich denn wirklich tatsächlich ausgehen? Was kann ich hier einordnen und auch vielleicht auch möglichst wertfrei einordnen und nicht die Welt so in gut und schlecht unterteilen, das vielleicht.
Also was ich immer noch ganz hilfreich finde, ist dann darüber, über Rechte aufzuklären. Nicht zu sagen, war das jetzt, ist das sozusagen mies gelaufen und war das eine schlechte Therapeutin, aber was sind Rechte? Und das ist was, was ich eben vorhin eh auch vergessen hatte zu sagen, deswegen erwähne ich es nochmal kurz. Es gibt auch das Patientenrechtegesetz und da ist zum Beispiel, steht drin, dass man am Anfang über seine eigene Diagnose auch aufgeklärt werden muss. Was ist denn jetzt die Diagnose, aufgrund derer man behandelt wird? Es gibt sehr viele Menschen, die ich kenne, die in Therapie sind und gar nicht wissen, mit welcher Diagnose. Ich würde eher dazu raten, PatientInnen über deren Rechte aufzuklären oder über Informationsquellen, unseren Podcast weiterzuleiten. Quatsch. Aber zu sagen, da und da, ne, kann man nachlesen, was ist denn sozusagen eine gute Therapie in der Berufsordnung. Da und da kann man nachlesen, was dir zusteht im Patientenrechtegesetz. Und da kann man sich beschweren. Ne? Das sind sicherlich Informationen, die hilfreich sind. Wie das Patientenrechtegesetz sagt zum Beispiel, dass man ein Anrecht darauf hat, über die Behandlungsform aufgeklärt zu werden. Wo bin ich hier überhaupt? Was machen wir eigentlich für eine Therapie? Was wären Alternativen dazu? Was sind auch Nebenwirkungen? Nebenwirkungen von Psychotherapie ist auch eine spannende Diskussion und spannendes Thema. Was ist die Diagnose, wegen der ich hier bin? Und auch sowas wie, wo kann man sich beschweren? Und was ist die Aufsichtsbehörde und solche Sachen? Das ist eigentlich alles Teil dessen, was auch schriftlich sogar erfolgen sollte. Und auch, dass man Einsichtsrechte hat in die Akten, wenn irgendwie Zweifel bestehen, das Thema Einsichtsrecht in die Akten ist für Therapeutinnen und Therapeuten irgendwie ein sensibles Thema. Ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, einfach aus Neugier in die Akten zu gucken. Das hat auch negative Dynamiken. Aber ne, theoretisch hat man eben ein Recht, Diagnosen zum Beispiel sehen zu können. Und das ist was, was wichtig ist auch für die ganze ADHS-Thematik, dass man und Berufsunfähigkeitsversicherung, dass man auch mal guckt, was wurde eigentlich die letzten Jahre bei mir so diagnostiziert. Da können ganz abenteuerliche Dinge in den Akten stehen. Okay, also egal, ist ein Exkurs, aber zu wissen, was sind eigentlich meine Rechte, ist, glaube ich, gut. Und das dann nochmal zu sagen und sich dann aber zurückzuhalten mit der Bewertung, ob diese Rechte nicht eingehalten wurden oder so, man war nicht dabei. Und zum Thema, welche Rechte gibt es eigentlich, können wir ja überleiten Richtung Wirtschaft. Da ist es so, dass zum Beispiel, also es natürlich das Strafgesetz gibt, wo drin steht, welche Rechte wir alle haben, also dass man nicht bestohlen oder betrogen werden darf, ne? Oder das ist natürlich ein Gesetz, was gilt. Dann gibt es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das ist das AGG. Das gilt auch für alle arbeitnehmenden Personen. Das heißt, der Arbeitgeber muss dafür Sorge tragen, dass weder direkt noch indirekt aufgrund von geschützter Merkmale diskriminiert wird. Die geschützten Merkmale sind größtenteils die Diversity-Dimensionen wie Weltanschauung, also das sind auch so Religionsthemen oder sexuelle Orientierung, Geschlecht, ne, so älter und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz findet man im Internet, kann man nachlesen, auch auf englischer Sprache und kann sehr genau sehen, was sind da meine Rechte. Und dann gibt's oft in Unternehmen noch so Prinzipien, sowas wie Leadership Principles oder Guiding Principles oder so, wie wollen wir uns hier eigentlich verhalten, wo versucht wird, die Kultur runterzuschreiben. Und manche Firmen nennen das dann Ethikkodex oder Code of Conduct, sowas in der Richtung. Das heißt, das sind so die Dinge, die man mal reingucken kann, wenn man in Unternehmen das Gefühl hat, mir ist Unrecht geschehen. Und genau, das machen wir auch nochmal in O-Ton aus fachlicher Expertise-Sicht von Stefanie, den wir uns erstmal anhören und dann können wir ja da nochmal zu diskutieren.
Gerne. Mein Name ist Stefanie Trosbach und ich bin Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Compliance Management in Unternehmen. Oft bin ich hier auch als Ombudsperson oder Vertrauensanwältin tätig und nehme als Meldestelle Hinweise entgegen, wenn Mitarbeitende Vorfälle rechtlich geschützt melden möchten. Hinweise können sehr vielfältig sein und oft ist die Grenzziehung schwierig. Möchte sich jemand nur zu einem Thema beraten lassen, sich aussprechen, werden Mobbing und Diskriminierung gemeldet oder sogar Straftaten wie Diebstahl, Betrug oder ähnliches. Oft sind auch Mitarbeitende unsicher, welche Stelle oder welcher Kanal ist hier richtig. Eine möglichst genaue Kommunikation des Unternehmens hierzu hilft Mitarbeitenden, sich zu orientieren. Dabei kann folgender Rahmen helfen. Vor die Klammer gezogen gilt für mich grundsätzlich, dass aufkommende Probleme zwischen Mitarbeitenden untereinander und mit Vorgesetzten, wenn möglich, im direkten Austausch persönlich und konstruktiv angesprochen werden. Die Nutzung von Meldekanälen sollte nicht die erste Wahl sein. Manchmal kommt ein direkter Austausch für die meldende Person aber nicht in Betracht, aus welchen Gründen auch immer, etwa weil es Ängste gibt oder ein Konflikt sich schon zugespitzt hat. Bei Fragen, die Themen wie Gehalt, Beförderung und Arbeitsbedingungen oder allgemein das Führungsverhalten betreffen, würde ich am ehesten die Personalabteilung als Ansprechpartner sehen. Für Fälle von Mobbing und Diskriminierung wäre eine AGG-Stelle, also nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, besonders geeignet, das Thema zu besprechen und auch dabei zu beraten, wie es weitergehen kann. Compliance-Beauftragte sind wiederum die richtigen Ansprechpartner, wenn Straftaten im Raum stehen oder große Schadensfälle. Im Einzelfall bestimmt aber das Unternehmen die Zuständigkeit der Compliance-Beauftragten. Das Unternehmen kann zum Beispiel auch entscheiden, dass Compliance für Mobbing und Diskriminierung zuständig ist oder für die im Verhaltenskodex genannten Themen. Manchmal sind Compliance-Verantwortliche gleichzeitig auch interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz, dass die Meldung bestimmter Sachverhalte, beispielsweise Verstöße gegen Strafgesetze, Datenschutzvorschriften, Produktsicherheit, besonders schützt. Die Meldestelle kann aber auch von einer externen Person, zum Beispiel einer anwaltlichen Ombudsperson, ausgeübt werden. Es gibt also viele Möglichkeiten. Zusammengefasst, der direkte Austausch zwischen den Beteiligten, die Personalabteilung, eine AGG-Stelle, Compliance-Beauftragte und eine Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz. Wobei allgemeine arbeitsrechtliche Fragen am besten bei der Personalabteilung, Mobbing und Diskriminierung bei der AGG-Stelle und möglicherweise strafrechtlich bedeutsame Verstöße bei Compliance-Beauftragten oder einer Compliance-Meldestelle aufgehoben sind. Auch wenn es Überschneidungen geben kann, Unternehmen sollten die Zuständigkeiten möglichst genau festlegen, damit Mitarbeitende gut informiert sind. Dazu gehört natürlich auch die Förderung einer Unternehmenskultur, die ermutigt, sich bei echtem Fehlverhalten ohne Angst zu melden, ohne aber ein Klima des Misstrauens zu schaffen.
Also ich finde das total hilfreich, auch als Hinweis für Arbeitgebende, je klarer die Strukturen sind, desto besser. Nur dass die Menschen auch wissen, was gibt's für Möglichkeiten und wo muss ich denn hingehen. Und wie ist denn da, ich würde mich interessieren, wie ist denn da so deine Erfahrung? Wie gut ist das denn so vorhanden bei den Menschen, die ja, mit denen du arbeitest oder denen du so begegnest?
Ich halte das für eines der größten Schwierigkeiten in den Unternehmen, die mit denen ich arbeite, auch in der Selbstständigkeit, dass, also selbst wenn diese Beschwerdestellen, diese verschiedenen bestehen und die verschiedenen Kanäle, oft gibt es ja sogar auch noch sowas wie ein Betriebsrat oder ein Gesundheitsmanagement-Team, also oft gibt es solche Stellen, aber es hat niemand das Mandat.
Tut mir total leid, der Hund, ach Mann, sorry.
Wir hatten in der Zwischenzeit kurze technische Pause, weil Ernie Rabatz gemacht hat und jetzt ist Ernie auf den Schoß gekommen.
Genau, Ernie wollte jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit.
Ich kann ja gleich mal Kio auch mal Hallo sagen lassen, weil wir haben ja, in den ersten Folgen hat man unsere Hunde ja immer nur auditiv gehört. Ne? Jetzt können wir mit dem Video, können wir sie ja sogar mal in die Kamera halten.
Ja, jetzt mal gucken. Guck mal, da ist der Kio.
Kio, da bin ich.
So.
Also deine Frage war, ob denn meiner Erfahrung nach die Unternehmen das gut hinkriegen, ihre Meldestellen zu bewerben. Und genau, da würde ich sagen, dass manche Unternehmen haben sich da noch keine Gedanken, gerade die kleineren, noch keine Gedanken zugemacht oder Gedanken vielleicht schon, aber noch keine Lösung gefunden. Wen leiten sie eigentlich wohin? Wer ist die Beschwerdestelle und wo machen wir die bekannt? Die größeren Unternehmen haben selbstverständlich, also wir haben eher oft zu viele Ansprechpersonen als zu wenige. Ne? Da gibt es dann den Betriebsrat, da gibt es das Gesundheitsmanagement, da gibt es vielleicht noch die Diversity-Abteilung, da gibt es die Personalabteilung, da gibt es, und eine Personalabteilung ist auch groß, ist ja auch nicht nur eine Person, dann gibt es das AGG-Team, so ne, in der Regel da, wo auch die anderen Arbeitsrechtsthemen liegen, das Compliance-Team und so weiter und so fort. Und es gibt aber meiner Erfahrung nach in der Regel niemanden, der das Mandat hat, diese Informationen adressatengerecht psychologisch aufzubereiten und sozusagen dafür Werbung zu machen. Wann wende ich mich dahin? Wer wartet da eigentlich auf mich? Wie erreiche ich die? Was passiert, wenn ich mich dahin wende? Und das war was, was ich zum Beispiel mit meinem Team bei Zalando ganz klar als meine Aufgabe gesehen habe. Also wir waren reaktiv, wenn Fälle reinkamen. Ich habe da das AGG-Team geleitet. Aber wir waren eben auch proaktiv und sind wirklich unterwegs gewesen, also in Meetings reingegangen aktiv, um zu sagen, so sieht es aus, so ist der Prozess, was habt ihr für Fragen, das sind die Personen, die dahinter stehen mit Fotos und so. Aus meiner Erfahrung reicht es nicht, irgendwo im Intranet versteckt irgendwo eine Seite zu haben, wenn man die Suchfunktion anschmeißt, das und das in unsere Beschwerde stellen, sondern das ist ein proaktiver Prozess, der übrigens auch im Gesetz sogar steht, dass man die Mitarbeitenden proaktiv über das AGG aufklären muss, dass es das gibt, was das beinhaltet und so. Und das macht auch kaum jemand. Also wenn man da mal im Unternehmen fragt, wer ist für die Kommunikation oder das Marketing oder die Aufbereitung zuständig und wer ist dafür zuständig, das Gesetz zu erklären, da wird es dann oft recht dünn. Oft auch, weil die entsprechenden Abteilungen ja auch überlastet sind und sich denken, also sozusagen, wie sollen wir denn jetzt, wenn wir Werbung machen, die das Mehr an Fällen auch überhaupt abdecken? Und auch oft, weil wenig Beschwerden als ein gutes Zeichen gesehen wird. Und da bin ich so ein bisschen, also ich bin immer eher hellhörig geworden, wenn ich so dachte, wenn ich irgendwie sowas gehört habe, wie ein riesiger Standort mit internationaler Belegschaft und keine Beschwerde das ganze Jahr, dann habe ich oft gedacht, wie gut ist denn der Meldeweg und wie sehr vertrauen dem die Menschen und wer kennt den überhaupt? Ich will jetzt nicht sagen, dass ganz viele Beschwerden toll ist, das ist sicherlich auch nicht der Fall, aber ich würde eher zur Vorsicht raten, wenn gar nichts reinkommt, ne? Und so eine große Firma sagt, also Rassismusbeschwerden hatten wir irgendwie die letzten 5 Jahre gar nicht, also dann weiß ich auch nicht so genau, wie der Prozess aussieht, ne? Und gleichzeitig sagt ja Stefanie auch, es soll keine Misstrauenskultur werden, wo man alles sofort in irgendwie die Whistleblowing-Kanäle schmeißt und so. Das ist sicherlich auch nicht hilfreich, ja? Die werden dann, also ne, wenn's kippt, auch missbraucht, so Kanäle, wenn man sich ärgert und eigentlich sich nur beschweren möchte über sozusagen Zwischenmenschliches, was jetzt keine Straftat ist, ne? Und dann wird dann plötzlich über diese Kanäle reingekippt. Ich habe meine Beförderung nur deswegen nicht bekommen, weil ich irgendwie eine Frau bin oder so. Aber eigentlich gibt's, wenn man dann reinguckt, in die Fälle wirklich nichts Substanzielles, ne? Und ich will nicht sagen, diese Fälle gibt's nicht, die gibt's sicherlich schon. Aber, ne, dann werden, wenn's in die andere Seite kippt, solche Dinge auch manchmal missbraucht. Aber ich sehe eher Unternehmen, die da doch mal deutlich noch eine Schippe drauflegen dürften bei dem Thema Bekanntmachung der Kanäle. Und was Stefanie auch sagte, wenn man jetzt Ombudsstelle ist, dass man dann eben auch schauen muss, möchte jemand sich überhaupt beschweren? Das ist auch meine Erfahrung, dass wir in unserem Team einen Schritt vorgeschaltet haben, so eine Art Beschwerdeberatungsprozess. Hey, schön, dass du dich an mich wendest. Vielen Dank für dein Vertrauen. Schilder mir deinen Fall. Und wenn du unsicher bist, ob du mir überhaupt alles mitteilen möchtest, verklausulier den, wenn du möchtest, erstmal ohne Namen und so, ne? Wenn du da jetzt nicht sofort jemanden anschwärzen möchtest. Und ich sag dir, was passiert, wenn du aus diesem Fall eine Beschwerde machst, ne? Also wir gehen den erstmal einmal theoretisch durch. Das ist passiert und das würde im Weiteren passieren. Und dann möchtest du daraus eine offizielle Beschwerde machen. Ja, ne? Und nicht alles, was bei mir landet, ist sofort eine Beschwerde. Weil manchmal braucht es auch nur ein bisschen Brainstorming. Was kann man denn jetzt tun? Manchmal haben wir entschieden, dass wir eine Mediation brauchen oder dass wir jemanden aus der Personalabteilung dazwischen schalten, der so ein bisschen berät, der sich damit gut auskennt. Manchmal braucht jemand auch einfach nur eine gute Information zu irgendwas und hat irgendwas einfach noch nicht gut verstanden. Gerade beim Thema Beförderungsprozesse ist mir das oft untergekommen, dass Menschen nicht gut verstanden haben, wie überhaupt das Performance-Management-System funktioniert. Also wer wird wann, warum befördert? Und dass selbst die Sachen, die fair gelaufen sind, einfach nicht verstanden wurden. Und dann so ein bisschen zu beraten, was musst du eigentlich machen, wenn du befördert werden möchtest? Wo siehst du, was du machen musst und so. Also das finde ich, fehlt auch in vielen Unternehmen, so eine Art Lotsenstelle, die viel niedrigschwelliger ist. Als letzten Punkt, was dann nur ein bisschen knifflig ist, ist, wenn man so eine Lotsenstelle ist, was macht man dann, wenn man von einer Straftat erfährt und die Person sagt dann, aber ich möchte mich gar nicht beschweren. Habe ich auch schon erlebt. Ne? Also dann und ich möchte gar nicht, dass ihr damit irgendwas macht. Und man hat als Unternehmen schon auch bei schwerwiegenderen Dingen eine Pflicht zu handeln. Man kann da nicht das einfach liegen lassen. Und das gilt es dann abzuwägen, dass man irgendwie sagt, das hier ist ein vertrauliches Gespräch, ich werde nicht handeln, außer du machst daraus eine Beschwerde in Ausnahmefällen von ABC. Ja, oder man sagt, das ist ein vertrauliches Gespräch. Und wenn dann doch mal so eine ganz schwerwiegende Meldung kommt, dass man dann sagt, okay, in dem Fall wiegt die Straftat und meine Pflichten höher als die Vertraulichkeit. Das ist ja so wie bei Psychotherapeuten auch, dass man uns sogar einen Mord gestehen dürfte und wir dürften darüber nicht sprechen. Aber wenn jemand sagt, ich will heute Abend jemanden umbringen.
Ich gehe jetzt los und bringe jemanden gleich um.
Genau. Und deswegen sagt man jetzt auch nicht in der Psychotherapie, Sie können mir alles erzählen, außer 1, 2, 3 und 4 und 5, sondern man sagt, ich stehe unter gesetzlicher Schweigepflicht und das ist ein sehr hohes Gut. Und wenn einer von den ganz seltenen Fällen eintritt, wo dann ein anderes Recht sich da drüber schiebt, ich kann man dann auch immer noch informieren. Ich finde nicht, man muss vorher sagen, hallo Tina, das hier ist ein vertrauliches Gespräch, außer wenn du das oder das oder das oder das oder das sagst, weil ich glaube, dann wärst du abgeschreckt, meine Meinung. Ne? So kann man es aber auch machen.
Also wenn es um Suizidalität geht, also ne, dass ich sage, ne, alles, man kann alles sagen, es bleibt vertraulich, es sei denn, dass eben eine reale Gefahr besteht für Leib und Leben und das auch für einen selbst. Also wenn mir jemand dann sagt, ich bringe mich jetzt gleich um, da endet die Schweigepflicht dann ja schon auch und das ist ja dann auch wichtig. Genau, also das sage ich an der Stelle schon, aber das schon, weil ich, da muss man nicht immer
also die Frage ist, wann sagt man das? Ja, also ich meine, das finde ich halt die spannende Frage, wann sagt man das? Sagt man direkt beim Kennenlernen, hallo Tina, ich stehe unter Schweigepflicht, außer für den Fall, dass Sie Suizidgedanken haben, dann nicht. Sondern das würde man ja eher, mein Rat wäre, das im Verlauf zu machen und im Verlauf dann aufzuklären und sagen, das ist ein Fall, da muss ich jetzt handeln, wie gehen wir damit um? Und bestenfalls findet man ja eine Lösung, dass man nicht gegen den Willen von jemandem irgendwas macht, sondern man fährt doch mit Konsens in die Klinik oder die Person
verantwortlich. Das ist der Hinweis an der Stelle, dass es in Ordnung ist, danach zu fragen. Also auch für die Menschen, die, und vielleicht gibt es ja auch vielleicht einen Unterschied, ist jetzt eine Psychotherapie, bin ich in einer Beratungsstelle, in welchem Kontext bin ich? Und dann, wenn man sich unsicher ist, zum Beispiel, keine Ahnung, erzähle ich jetzt was von meinem Drogenkonsum oder so, zu fragen, wo taucht das denn auf oder ne, wer erfährt davon oder nicht. Hast das ja auch schon mal gesagt, dass das, ich glaube, im Kontext von deiner ADHS-Diagnostik auch wichtig ist, aufzuklären, was das dann auch für den Einzelnen dann bedeutet, ne? Auch vielleicht dann für, wo das wie in einer Akte ist und was das vielleicht auch wo für wen dann nochmal für Versicherung oder so eine Rolle spielen kann und so. Und von daher, ja. Genau, also Aufklärung auf jeden Fall und eine gute Sache ist, auch wenn es jetzt nicht total zwanghaft als erstes sozusagen allen Raum einnehmen muss.
Ja, nee, aber genau, aus PatientInnen-Sicht oder ArbeitnehmerInnen-Sicht. So, und wenn die sich jetzt hier melden würde, was würde denn dann passieren zum Beispiel, ne? Sowas in der Richtung, ohne Klarnamen. Und dann kann man sich da so ein bisschen beraten lassen, wenn man sich unsicher ist. Und in der Therapie könnte das ja auch genauso sein und sagen, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn das und das mit mir wäre? Wie würden Sie denn damit umgehen oder so, ne? Dann, ja, kann man auch mal ein bisschen vorchecken.
Auch ein guter Tipp, auf jeden Fall. Ja, gut.
Ja.
Da sind wir ja, genau, jetzt eine große Runde gefahren irgendwie in dem Thema. Irgendwie finde ich eine gute, also gehen wir da eigentlich, also ich gehe da mit einem guten Gefühl raus, mit dem, wenn es irgendwie ein unsicheres, komisches Gefühl gibt, sich schlau machen und die Möglichkeiten klar haben und sich zu beraten und beraten zu lassen, wahrscheinlich immer erstmal eine gute Idee. Ja.
Voll, ja, finde ich auch gut. Ich hoffe, es war eine spannende Mischung aus inneren Dynamiken und tatsächlichen Anlaufstellen. Vielleicht sei am Ende noch zu dem Wirtschaftsthema noch ergänzt, wenn intern es nicht keine Ansprechstellen gibt, gibt es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, an die man sich wenden kann, als letzte Quelle nochmal genannt. Und ja, ich hoffe, ihr müsst euch nirgendwo beschweren, aber wenn euch Unrecht geschieht, dass ihr euch bestärkt fühlt durch die Folge.
Sehr schön, das ist doch ein toller Schlusssatz. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin. Und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.